Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Frankreich endet in diesen Minuten die entscheidende Runde der Parlamentswahl. Mit Spannung wird erwartet, wie groß der Rechtsruck im Land ausfällt und ob die rechtsradikale Partei Rassemblement National an die Regierung kommt. Die Wahlbeteiligung war offenbar so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. In vielen Bezirken waren drittplatzierte Kandidaten zurückgetreten, um den Erfolg der Rechtsextremen zu verhindern.
Autogramme und das typische Macron-Zwinkern. Der Präsident im Küstenort Le Touquet auf Tuchfühlung mit seinen Fans, als wäre es heute nicht ein wichtiger Wahltag.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bien?
Bereits am Mittag hatte er mit seiner Frau Brigitte seine Stimme abgegeben. Auch wenn sein Amt nicht zur Wahl steht, geht es für Macron heute um die Mehrheitsverhältnisse im Parlament und wer die Regierung stellt. Im ersten Wahlgang landete sein Bündnis nur auf dem dritten Platz. Bei der Wahlparty der extrem rechten Partei Rassemblement National steigt die Spannung. Nachdem diese im ersten Wahlgang stärkste Kraft wurde, hofft Marine Le Pen hier am Dienstag vor ihrem Parteisitz auf die Mehrheit im Parlament und darauf möglicherweise die Regierung zu stellen. Macron wird auch dieser Block gefährlich. Die linken Parteien, hier bei ihrer Wahlparty vor einer Woche, haben sich zu einem Wahlbündnis zusammengetan. Mit dabei Sozialisten, Grüne, aber auch die extreme Linke. Im ersten Wahlgang landete das Bündnis auf dem zweiten Platz. So wie in diesem Wahllokal im Zentrum von Paris geht es bei den meisten Französinnen und Franzosen heute vor allem um eine Frage: für oder gegen den Rassemblement National. Ich wähle, um extreme Parteien zu verhindern. Besonders die extreme Rechte. Wir merken einfach, wie normal ihre Aussagen geworden sind. Ich habe Rassemblement National gewählt. Wir haben genug von dem bisherigen Links-Rechts. Das ist doch alles das Gleiche. Wir brauchen Veränderung. In mehr als 200 Wahlkreisen gab es Absprachen zwischen dem Linksbündnis und dem Mittellager. Hier haben sich die jeweils drittplatzierten Kandidaten für die heutige Stichwahl zurückgezogen, um so den Rassemblement National zu schwächen. In zahlreichen Wahllokalen im Land, hier zum Beispiel in Tulle in Zentralfrankreich, war heute viel los. Die Wahlbeteiligung war hoch. Doch die Stimmung ist angespannt. Aus Sorge vor Protesten und Ausschreitungen werden in Paris Geschäfte verbarrikadiert. 30.000 Polizisten sind am Abend im ganzen Land im Einsatz.
Sabine Rau in Paris. Es gibt gerade die erste Hochrechnung. Wie sehen die Zahlen aus?
Ja, hier bahnt sich eine Riesensensation an, denn auf Platz 1 nach diesen vorläufigen Zahlen landet das Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit 172 bis 192 Sitzen. Auf Platz 2 das Macron-Lager mit 150 bis 170 Sitzen und der Rassemblement National auf Platz 3 mit 132 bis 152 Sitzen. Das ist eine Riesenwende. Die Rechtsradikalen, der Rassemblement National hat sein Wahlziel, die absolute Mehrheit, ganz klar nicht erreicht. Frankreich hat nicht mehrheitlich rechts außen gewählt. Stattdessen hat die Strategie der Linken offenbar funktioniert, nämlich sich mit Teilen des Präsidentenlagers gegen einen Wahlsieg der Extremrechten zu verbünden. Macrons Bündnis verliert zwar deutlich, landet aber auf Platz 2 und ist damit deutlich stärker als zuletzt gedacht.
Und was bedeutet das für Präsident Macron?
Ja, damit scheint seine Präsidentschaft gerettet. Er war ja schon abgeschrieben als gescheiterter, als geschwächter Präsident. Mit diesem Ergebnis bekommt er jetzt neuen Aufwind. Trotzdem, er hat deutlich verloren. Er hat keine eigene Regierungsmehrheit. Er braucht Partner. Da bieten sich jetzt auf jeden Fall Teile dieses siegreichen Linksbündnisses an. Alle außer dem Extremlinken von La France Insoumise. Eventuell kann er auch mit Teilen der bürgerlichen Republikaner kooperieren. Die Französinnen und Franzosen haben heute Abend das Blatt noch einmal gewendet für Frankreich und für Europa.
Vielen Dank, Sabine Rau. Wir schalten später noch einmal zu Ihnen. Alles zur Parlamentswahl in Frankreich gibt es morgen früh ab 6 Uhr auch im Tagesschau-Podcast 15 Minuten. Die AfD will mit einer eigenen Kanzlerkandidatin oder einem Kandidaten in die nächste Bundestagswahl gehen. Parteichef Chrupalla hält die Co-Vorsitzende Weidel für geeignet. Er würde sie auch unterstützen, sagte er im ARD-Sommerinterview. Ein weiteres Thema war die Wehrpflicht. Chrupalla hält eine Wiedereinführung für falsch und geht damit auf Distanz zur Parteilinie.
Vergangenes Wochenende hat der AfD-Parteitag Tino Chrupalla erneut an die Spitze seiner Partei gewählt. Heute stellt er sich im ARD-Sommerinterview prompt gegen eine Forderung der AfD, die seit Jahren in ihrem Grundsatzprogramm steht.
Ich persönlich bin jetzt aktuell gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte kürzlich Pläne für einen neuen Wehrdienst vorgestellt, ohne Zwang, um wieder mehr Rekruten zu gewinnen. Auch als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Genau daran stört sich Chrupalla.
Ich denke, dass aktuell die Diskussion, wie sie geführt wird, auch wieder zu riesiger Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung beiträgt. Weil man natürlich aktuell sieht, dass man jetzt über diese Wehrpflicht diskutiert, weil man meint, ja, jetzt werden unsere Kinder und Enkelkinder werden in den Krieg geschickt.
Doch auch wenn der Bundeskanzler mehrfach klargestellt hat, keine deutschen Truppen in die Ukraine zu schicken, hält die AfD dieses Drohgebilde aufrecht. Im ZDF spricht auch Co-Chefin Alice Weidel davon. Sie kommt bei der Frage nach der Wehrpflicht jedoch zu einem gänzlich anderen Ergebnis.
Natürlich gilt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das steht bei uns im Programm. Aber was wir natürlich nicht wollen, dass unsere Soldaten, unsere Väter und Söhne für so einen Krieg in der Ukraine verfeuert werden.
Wer von den beiden Vorsitzenden in der AfD das Sagen hat, darüber wird auch in der Partei diskutiert, seit Chrupalla erstmals ein besseres Wahlergebnis bekommen hat als Weidel. Dennoch kündigt er im Sommerinterview an, die AfD-Kanzlerkandidatur der Co-Chefin zu überlassen.
Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde. Das wird die Diskussion die nächsten Wochen und auch Monate bringen. Aber Sie können davon ausgehen, dass es da keinen Machtkampf gibt.
Bisher lehnen alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien ab, auch nur über eine Koalition mit der AfD nachzudenken. Doch auch ohne Regierungsoption im Bund möchte die AfD an der Kanzlerkandidatur festhalten.
Die Bundesregierung will mit schärferen Regeln beim Bürgergeld mehr Menschen in Arbeit bringen. Geplant sind härtere Sanktionen bei Schwarzarbeit. Wer einen Job ablehnt, muss mit höheren Leistungskürzungen rechnen. Außerdem sollen Arbeitswege mit Pendelzeiten von bis zu 3 Stunden zumutbar sein. Die Maßnahmen sind Bestandteil der sogenannten Wachstumsinitiative, die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen soll. Kaum im Amt setzt die britische Regierung Zeichen. Sie will in Handelsfragen wieder enger mit der EU zusammenarbeiten, den Brexit aber nicht umkehren. Vieles solle zukünftig anders laufen als unter der konservativen Vorgängerregierung, sagte Handelsminister Reynolds und kündigte vernünftige und pragmatische Lösungen an. Gestern hatte Premier Starmer bereits die umstrittenen Abschiebepläne nach Ruanda gestoppt.
Nach Keir Starmers Erdrutschsieg am vergangenen Freitag, dem fliegenden Wechsel gleich anschließend in der Downing Street und der sofortigen Kabinettsbildung, löste der neue britische Premier auf seiner ersten Pressekonferenz gleich eins seiner Wahlversprechen ein. Er erklärte das Ruanda-Abkommen mit sofortiger Wirkung für beendet. Die Vorgängerregierung hatte geplant, Asylbewerber dorthin abzuschieben. Ruanda war tot und begraben, bevor es losging. Das hat nie abgeschreckt, da das aus rechtlichen Gründen schwierig blieb und wir Migranten stattdessen hier teuer unterbringen mussten. Und ich bin nicht bereit, solche Gimmicks hier weiterzuführen. Mehr als 50.000 Migranten, die über den Ärmelkanal kamen, sitzen derzeit in britischen Unterkünften fest, ohne dass ihre Asylverfahren bearbeitet werden. Kosten pro Tag mehrere Millionen Euro. Die Regierung in Ruanda hatte immer wieder erklärt, pro Jahr nur maximal wenige Tausend aufnehmen zu können. Dennoch hat die Tory-Regierung Ruanda bislang mehr als 300 Millionen Euro gezahlt. Damit soll jetzt Schluss sein. Keir Starmer will die Asylverfahren jetzt wieder in Großbritannien durchführen, so die Unterbringungskosten reduzieren und gleichzeitig mit Frankreich über eine bessere Kontrolle des Kanals verhandeln. Darum kümmern wird sich der neue Außenminister David Lammy. Auch der im Eiltempo unterwegs. Sein erster Auslandstrip führte ihn bereits gestern zu Annalena Baerbock nach Berlin. Anschließend ging es weiter nach Schweden und Polen.
Ein bilaterales Treffen mit Olaf Scholz könnte bereits in der nächsten Woche am Rande des NATO-Gipfels in Washington stattfinden. Keir Starmer setzt damit bereits in seinen ersten Tagen ein klares Zeichen. Großbritannien will als verlässlicher Partner wieder mitspielen in Europa und der EU. Und auch wenn Starmer den Brexit vorerst nicht rückabwickeln will, die Wiederannäherung an Europa findet bereits jetzt in rasendem Tempo statt.
Sie nennen es den Tag der Störung. Genau 9 Monate nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel haben wieder Zehntausende für einen Geiseldeal demonstriert. Zeitweise legten sie heute in Tel Aviv den Verkehr lahm. Etwa 120 Menschen sollen sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Angetrieben werden die Proteste von Berichten, dass es Bewegung in den Verhandlungen über ihre Freilassung gibt.
Statt in der Uni zu sitzen, will Barr heute mit seinen Freunden demonstrieren, hofft, dass es die größten Proteste werden, gegen die Regierung Netanyahu und für die Freilassung der Geiseln. Wir wissen nicht, wie viele kommen werden, weil wir zum ersten Mal seit Kriegsbeginn auch mitten am Tag demonstrieren. Barr und seine Freunde werfen Netanyahu vor, ein Abkommen mit der Hamas immer wieder zu verhindern, den Krieg weiterzuführen, um selbst an der Macht zu bleiben. Dahin wollen wir. Da sind schon viele Leute. Unser Ziel ist es, das öffentliche Leben lahmzulegen. Das Leben kann nicht einfach weitergehen, während 120 Geiseln immer noch in Gaza sind und diese verrückte Regierung weiterhin an der Macht ist. In Tel Aviv blockieren sie nun eine Hauptkreuzung. Auch an anderen Orten in Israel Streiks, Demos und Autobahnblockaden. Die größten Proteste soll es am Abend geben. Im Gazastreifen geht der Krieg weiter, seit 9 Monaten. In Zentral-Gaza wurden gestern bei einem israelischen Angriff auf eine ehemalige UN-Schule mindestens 16 Menschen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums getötet, 50 verletzt. Sie hatten dort Schutz gesucht. Wir haben zerfetzte Leichen von Kindern gesehen. Das ist ein Spielplatz. Hier war ein Trampolin, Schaukeln, Verkäufer. Zivilisten wurden getötet. Das israelische Militär sagt, man habe dort auf Hamas-Kämpfer gezielt. Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn laut palästinensischen Angaben mehr als 38.000 Menschen im Gazastreifen getötet. In Tel Aviv blockieren mittlerweile Tausende die Straßen. Sie wollen den Druck auf die Regierung erhöhen, jetzt, wo es offenbar Fortschritte bei den Verhandlungen gibt. Zum ersten Mal seit Monaten kommt wieder Hoffnung auf. Die Hamas rückt von ihrer Bedingung ab, dass Israel zunächst einem kompletten Waffenstillstand zustimmen muss, damit Geiseln freikommen. Heute Abend will sich Netanyahu beraten. Diese Woche sollen die Verhandlungen unter Vermittlung von Ägypten und Katar weitergehen. Viele sind vorsichtig optimistisch, auch wenn unter den Demonstranten die Skepsis gegenüber Netanyahu groß ist.
Wer noch kurz vor Urlaubsbeginn einen neuen Reisepass beantragt, hat im Moment ein Problem. Es kann bis zu 2 Monate dauern, bis er vorliegt. Grund sind außergewöhnlich viele Bestellungen bei der Bundesdruckerei. Vermutlich, weil den meisten Menschen während Corona der Personalausweis ausgereicht hat. Wenn man jetzt zusätzlich aber noch einen teuren Antrag auf Expresslieferung des Reisepasses stellt, bleibt man auf den Kosten sitzen, kritisiert der Deutsche Städtetag. Ja, und wir schalten jetzt noch einmal nach Paris zu Sabine Rau. Sie verfolgt für uns die Ergebnisse der Parlamentswahl in Frankreich. Wie wurden die ersten Zahlen dort aufgenommen?
Ja, es gibt eine erste Reaktion, und zwar die des selbsternannten Anführers des Linksbündnisses Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise. Der hat ganz klar von einer Niederlage Macrons gesprochen, hat gefordert, dass der derzeitige Premierminister sofort zurücktreten solle und stattdessen Macron das Linksbündnis in die Regierung holen soll und vor allen Dingen alle Wahlversprechen des Linksbündnisses auch sofort umzusetzen habe. Das wird allerdings ziemlich schwierig, weil da sind sehr viele und sehr teure Versprechungen gemacht worden. Angesichts des hohen Schuldenstands Frankreichs wird das kompliziert werden. Und das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen, längst nicht, denn Macron selbst hat ein Zusammengehen mit den Abgeordneten von La France Insoumise ausgeschlossen. Ihm bleiben andere Koalitionsoptionen mit anderen Teilen dieses Linksbündnisses. Dazu gehören Sozialisten und Grüne. Ukraine bis hinein in das Lager der Républicains, also der bürgerlichen Parteien. Hier wird sich in den nächsten Tagen erst herauskristallisieren, auch im Lichte der dann tatsächlich nachzuvollziehenden Sitzverteilung in der neuen Assemblée Nationale im französischen Parlament, wie dann die Mehrheitsverhältnisse am Ende sind. Unterm Strich muss man sagen, Frankreich ist heute Abend an dem Szenario einer rechtsradikalen Regierung oder einer Totalblockade vorbeigeschraubt.
Sabine Rau, vielen Dank nach Paris. Für diese vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist ein außergewöhnliches Experiment zu Ende gegangen. In einem NASA-Camp im texanischen Houston lebten und arbeiteten sie mehr als ein Jahr lang unter Bedingungen wie auf dem Mars. Auf 160 Quadratmetern wurde getestet, wie eine echte Besatzung mit Außeneinsätzen, defekter Ausrüstung und der Isolation umgehen würde. Ja, und damit zur Fußball-EM. Jubel bei den Niederländern. Das Oranje-Team gewann gestern Abend gegen die Türkei mit 2:1 und trifft nun am Mittwoch im Halbfinale auf England. Der rechtsextremistische Wolfsgruß sorgte erneut für Wirbel. Rund um ein ohnehin schon leidenschaftliches Spiel.
Die türkische Trauer wiegt schwer. Die Fans haben lange an die Sensation geglaubt. Dass die Niederlande ins Halbfinale hüpfen, schmerzt.
Wir sind sehr, sehr enttäuscht, sehr, sehr traurig über das Ausscheiden. Ich glaube, das Team kann aber dennoch auf sich stolz sein.
Bei einigen türkischen Fans drückt sich dieser Nationalstolz vor Ampfiff durch den rechtsextremen Wolfsgruß aus. Diese Geste hatte auch Verteidiger Demiral gezeigt und fehlt nun der Türkei in Weiß. Dennoch fällt nach gut 30 Minuten die Führung. Akaydin, für den Gesperrten ins Team gerückt, trifft nach der Flanke von Jüngster Güler zum verdienten 1:0. Freude zur Pause auch bei Staatspräsident Erdogan und dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil. Nach dem Seitenwechsel hat Güler die Chance aufs 2:0. Der Pfosten verhindert die Entscheidung. In der 70. Minute bestrafen die Niederlande die türkische Torchancenverschwendung. Stefan de Vrij mit dem Ausgleich. Oranje wird besser und legt nach. 6 Minuten nach dem 1:1 ist der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Bitter für die Türken, das 1:2 ist ein Eigentor ihres Verteidigers Mert Müldür. In der Nachspielzeit vergibt Berdakşi den erneuten Ausgleich. Trotz des bitteren Ausscheidens verabschieden die türkischen Fans ihr Team emotional.
Sie standen immer hinter uns, haben eine geile Stimmung gemacht. Ich glaube, das hat man in jeder Stadt gespürt, dass das einfach geil ist. Die Leute haben sich gefreut.
Trost hat dem Team um Demiral auch der Staatspräsident gespendet. Erdogan lobt seine Landsmänner und betont, man werde die Arbeit im türkischen Fußball genauso fortsetzen.
Es ist das größte Pferdesportturnier der Welt, der CHIO in Aachen. Isabel Werth dominierte in der Dressur. Der große Preis von Aachen ging zum Abschluss an den Springreiter André Thieme.
Es ist Liebe und Freude pur bei André Thieme und seiner Chakaria. Im entscheidenden Stechen setzt sich der Mecklenburger mit einem fehlerfreien Ritt in 39,77 Sekunden gegen 3 andere Paare durch und feiert seinen größten Erfolg neben dem EM-Einzeltitel 2021. Schnellster Richard Vogel mit United Touch, aber nach dem Abwurf am letzten Hindernis Platz 3. André Thieme erhält für den Sieg ein Preisgeld von 500.000 Euro.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 8. Juli.
Der Luftdruck steigt in der neuen Woche und damit bei viel Sonnenschein auch die Temperatur. An den Alpen regnet es zu Beginn der Nacht noch etwas, in Küstennähe gibt's auch noch ein paar Schauer und Gewitter, weiter südlich klart es zum Teil auf. Am Tag erwartet uns ein freundlicher und trockener Mix aus Sonne und Wolken, im Nordwesten sowie in Küstennähe ein paar Schauer oder Gewitter, die später auch an den Alpen hier und da möglich sind. Heute Nacht 14 bis 10 Grad, in manchen Bergtälern der Mitte nur einstellige Werte. An der See morgen um oder knapp über 20, im Osten teilweise nahe 30 Grad. Dienstag oft Sonnenschein und vielerorts heiß. Einzelne Schauer oder Gewitter gibt's am ehesten über den Bergen und im Nordwesten. In den folgenden Tagen wird es wieder wechselhafter und es können sich regional heftige Schauer und Gewitter entwickeln.
Um 21.50 Uhr meldet sich Helge Fuß mit einem Tagesthemen extra. Darin neueste Zahlen und erste Reaktionen auf die Parlamentswahl in Frankreich. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.